mich zu Hause gelassen. Der Bernd meint, der findet das nicht so gut, wenn ich sonntags immer ausziehe und war ja auch nur ein kurzes Intermezzo. Okay, ich mag noch kurz beten. Vater, ich danke dir für dein Wort und dass du uns berührst durch deinen Geist. Heiliger Geist, nimm du jedes Herz in deine Hand, das dir offen ist, und bereite vor und gib mir einfach Kraft und Weisheit und rede du zu uns allen zusammen. Wir wollen wachsen, wir wollen lernen und wir wollen dich besser kennenlernen, Gott. Ehre sei dir. Amen. Amen. Manche Leute fragen immer, wie heißt die Predigt? Ich sage euch den Titel, aber er hat nicht unbedingt was zu bedeuten. Manchmal hat man was auf dem Herzen und hat nicht so den Megatitel gefunden. Sie heißt Das zerbrochene Herz für alle, die gerne die CD wollen. So, das ist der Startpunkt. Es gibt heute keine Geschichte, keinen Koffer, keine schauspielerische Einlage, einfach Wort Gottes. Und als ich so an euch dachte in der Vorbereitung, dachte ich, soll das irgendeinen betreffen von den netten Leuten, die da kommen? Aber okay, lassen wir uns gemeinsam überraschen und drauf ein. Schlagt doch eure Bibel mit mir auf im 2. Timotheusbrief im 3. Kapitel. Und wenn du keine dabei hast, dann bringst du sie das nächste Mal mit. Und wenn du eine hast, sagst du deinem Nachbarn, guck mal, ich habe meine Bibel dabei. 2. Timotheus 3. Winkt doch mal, wenn ihr die Bibelstelle gefunden habt, dann weiß ich, wann ich weitermachen kann. Super. Halleluja. Okay. Ich lese die Bibelstelle zweimal vor. Zuerst aus der Schlachterübersetzung und dann aus dem moderneren Deutsch, aus der Hoffnung für alle. Weil das ist unser Kernpunkt heute Morgen, diese paar Verse. 2. Timotheus 3, 1 bis 5 ist das. Paulus schreibt also an den jungen Pastor Timotheus. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott, dabei haben sie den äußeren Schein von Gottes Furcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Jetzt denkst du, warum bin ich bloß in diesen Gottesdienst gegangen? Nein, okay, es wird gut, ich verspreche es euch, es wird richtig gut. Für alle, die offene Herzen haben, wird es richtig cool noch. Okay, die Hoffnung für alle drückt das ein bisschen verständlicher aus. Das eine sollst du noch wissen, in den letzten Tagen dieser Welt werden schreckliche Zeiten kommen. Dann werden die Menschen nur sich selbst und ihr Geld lieben. Wichtigtuerei und maßlose Selbstüberschätzung werden sie ebenso kennzeichnen wie Verleumdung, Ungehorsam ihren Eltern gegenüber, Undankbarkeit und Ehrfurchtslosigkeit. Lieblos und unversöhnlich werden sie sein, ihre Mitmenschen verleumden und hemmungslos leben, brutal und rücksichtslos. Sie hassen alles Gute und kennen keine Treue, diese unverschämten und aufgeblasenen Sprücheklopfer, die nur ihr Vergnügen und ihre Bequemlichkeit im Kopf haben und von Gott nichts wissen wollen. Nach außen tun sie zwar, als seien sie fromm, aber von der Kraft des wirklichen Glaubens wissen sie nichts. Hüte dich vor solchen Menschen. Glaubt ihr, dass wir in den letzten Tagen leben, dieser Zeit? Ich glaube das. Ist eine eigene Predigt wert. Der Bernd hat mal eine gehalten, die ist Zukunft und hat so ein bisschen die Zeichen der Zeit beleuchtet. Und das kam mir so in den Sinn, als ich mich vorbereitet habe. Ich glaube, dass das so ist. Vieles an biblischer Prophetie ist eingetroffen. Unter anderem auch die Weltevangelisation ist weit, sehr, sehr weit fortgeschritten. Und ja, ich denke, wir müssen vorbereitet sein auf das, was kommt und auf die Wiederkunft Jesu. Wenn du das so hörst, all diese negativen Attribute, die ich jetzt zweimal vorgelesen habe, kommt dir das vertraut vor? Ist das in unserer Zeit so, dass Menschen so sind? Menschen, die Selbstliebe, Selbstsucht haben, sich den eigenen Vorteil sichern wollen, ungeachtet moralischer Grenzen. Korruption und solche Sachen sind ja in den Nachrichten. Ich gucke nicht wirklich viel Nachrichten, aber selbst ich habe es mitgekriegt. Da geht einiges ab, wieder mal und immer wieder neu. Habgier, Geldgier, Diebstahl, Betrug, Ausbeutung, Schmiergelder. Wie sagt man da in Arabien oder wo? Bakschisch, wie heißt das? Ja, ja, genau. Solche Geschichten. Das ist Alltag. Aber auch Aufschneiderei, Wichtigtuerei, Verbiegen der Wahrheit zugunsten des eigenen Images, auch das gibt's, oder? Wie viele große Klappen begegnen uns? Und wenn man dann in das Leben guckt oder die Familie mal fragt, wie so ein Windbeutel, wenn man reinsticht oder so, ja, geht in sich zusammen. Keine Treue mehr, haben wir auch gelesen. Keine Treue mehr. Scheidungsrate, steigt sie noch? Fällt sie wieder? Sie steigt immer noch an. Unversöhnlichkeit, Racheakte, die Unfähigkeit, Konflikte miteinander zu lösen. Man zerrt einander vors Gericht und kämpft miteinander. Dann die Sache mit dem Vergnügen und dem Spaß. Spaßgesellschaft ist so ein Begriff unserer Zeit. Unbeherrschtes Ausleben von Sehnsüchten und Süchten, Bequemlichkeit als oberstes Ziel. Ich denke, Paulus wusste nichts von Computern und Spielsucht, aber auch das sind Sachen unserer Zeit, die brennend aktuell sind. Sachen, die uns vertraut sind, vielleicht aus der Zeitung, aus den Nachrichten im Fernsehen, aus Geschwätz beim Einkaufen, auf der Arbeit, in der Nachbarschaft, vielleicht von Freunden oder sogar aus der eigenen Familie oder vielleicht sogar bei uns selber. Der erste Punkt, auf den ich intensiv eingehen möchte, ist die Selbstliebe. Selbstliebe meint jetzt nicht ein gesundes Selbstwertgefühl, dass ich mich so annehmen kann, wie ich bin und mit mir im Reinen bin, sondern Selbstliebe meint ein übersteigertes für sich selber Sorgen in ungesunder, krankhafter Weise. Die Psychologen haben dafür sogar einen Namen gefunden. Kennt ihr den? Narzissmus. Genau. Der Begriff kommt aus der griechischen Mythologie. Wisst ihr, wer Narziss war? Narziss war ein 16-jähriger junger Mann. Und der hat sich verliebt in sein eigenes Spiegelbild. Er hat am Teich gehockt und im Wasser hat er sich selber gesehen. Und er war so fasziniert. Oh, sieht der scheiß gut aus. Entschuldigung. Sieht der gut aus. Und dann gibt's zwei Varianten. Ich bin sehr gründlich. Ich habe im Internet zwei Varianten gefunden. Die erste sagt, er war so fasziniert von dieser unerreichbar schönen Liebe, die sich ihm da entgegenspiegelte, dass er vor Sehnsucht verging und starb. Ich bin für die zweite Variante der Geschichte, wie auch immer. Sie ist ja sowieso erdacht. Er war so verliebt in sein Spiegelbild, dass er sich umarmen wollte und ist dabei ersoffen. Jetzt habe ich doch geschauspielert, okay. Ist egal. Ja, ein Narzisst. Ein Narzisst ist ein Mensch, der sich zu sehr auf sich selbst bezieht und dabei andere Leute vernachlässigt. Ein Narzisst ist typischerweise super empfindlich gegenüber Kritik. Aber anderen gegenüber ist er nicht unbedingt so empathisch und einfühlsam, wie man das meinen könnte. Wenn diese Störung sehr ausgeprägt ist, hat der Mensch ein sehr, sehr niedriges Selbstbewusstsein und lehnt sich eigentlich selber ab. Nach außen hin aber, schaut mich an, wie schön ich bin. Diese Menschen sind daher immer auf der Suche nach Bewunderung, nach Anerkennung. Für andere haben sie wenig echte Aufmerksamkeit. Wenn was schief geht, wer ist schuld? Die anderen, na klar, wer denn sonst? Er redet fast ausschließlich von sich. Kennt ihr solche Leute? Ich bin solchen Leuten schon begegnet. Ich weiß nicht, ob das alles Narzissten waren. Das ist denke ich, ein fließendes Ding von, ja, egoistisch sein und selbstverliebt sein zu einer extremen Ausprägung dieser Krankheit. Aber Leute, die nur von sich erzählen, sind schwer zu ertragen, finde ich. Ich bete dann immer und einer, der dir eine Stunde lang erzählen kann von sich und du kannst da sitzen und dir kann es richtig schlecht gehen oder du musst mal aufs Klo oder keine Ahnung was, es fällt denen überhaupt nicht auf, dass du eigentlich lieber wegrennen würdest in dem Moment, sondern sie erzählen einfach von sich, von ihren Erfolgen, ihren Ideen. Ein weiteres Merkmal für einen Narzissten, habe ich gelesen, ist, sie sind unversöhnlich und nachtragend. Verzeihen dir, nicht so leicht. Zu der Geschichte von diesem Jüngling aus der griechischen Mythologie gehört noch was, nämlich zuvor, bevor er sich da in sein Spiegelbild verguckt hat, wurde ihm Liebe entgegengebracht von einer Frau, die er abgelehnt hat. Er war gar nicht willens, diese Liebe anzunehmen und er hat sich geweigert, erwachsen zu werden, der Narzisst. Okay. Jetzt ist natürlich, wer jetzt gespannt, mal Gedankenkino zu gucken in euren Köpfen, an wen ihr jetzt gerade alles so gehört, naja, typisch Fritz oder Elfriede oder, ne, oh Mann, also das nächste Mal, wenn ich jetzt sehe, du bist ein Narzisst, ich hab's schon immer gewusst. Aber viel spannender ist doch die Frage, wo bin ich denn selber in meinem Verhalten und in meinen Haltungen ein kleiner Narzisst geworden, ein selbstverliebter Jüngling? Oder was ist das? Jungfrau, nee, passt auch nicht immer. ja, wo bin ich selbst verliebt? Wo stehe ich vorm Teich und gucke in mein Spiegelbild hinein und habe total vergessen, dass es da noch andere um mich herum gibt und vor allen Dingen einen anderen, nämlich Gott. Ich finde, unsere Gesellschaft ist sehr narzissmusfreundlich. Sie fördert diese Form von Egoismus, aber ich glaube, gleichzeitig sind viele mit ihrem eigenen Wasserspiegelbild da sehr, sehr einsam geworden, weil auf die Dauer ist es nicht sehr tröstlich, nur mit sich selber allein beschäftigt zu sein. Egal, was passiert ist, was andere einem vielleicht angetan haben oder was schiefgegangen ist. Beim Nachdenken erinnern wir uns an die Versuchung Jesu. Und der Teufel kam auch immer wieder mit dem Du, wenn du Gottes Sohn bist, wenn du, dann beweise. Immer so das Ego, wisst ihr? Wenn du doch der bist, von der du behauptest zu sein, dann mach doch Brot aus den Steinen. Dann spring doch von der Zinne des Tempels und dir wird nichts passieren. Und wenn du mich anbetest, dann gebe ich dir Macht und Geld. In der Bibel gibt's einige Leute, die sich selbst vergöttert haben. Fallen sie euch ein? Zwei fallen mir ein. Nebukadnezar. Und einige Verse möchte ich lesen. Die Geschichte könnt ihr ganz nachlesen im Buch Daniel, im 4. Kapitel. Nebukadnezar, der babylonische König, der den Daniel als, ja, Gefangenen an seinem Hof hatte. Er hatte einen Traum von einem Baum, der prächtig und mächtig aussieht und dann abgehauen wird. Und es war eine Vorankündigung dessen, was passiert. Ich lese mal aus Daniel 4, ab Vers 26. Ein Jahr später, nach dem Traum heißt es, ging ich auf dem Dach meines Palasts auf und ab. Dabei dachte ich, da zu meinen Füßen liegt Babylon, die herrliche Stadt. Mir zu Ehren zeigt sie ihre ganze Pracht. Ich habe sie zu meiner Residenz ausgebaut, denn ich bin ein großer und mächtiger König. Noch während ich dies dachte, hörte ich eine Stimme vom Himmel. König Nebukadnezar, lass dir sagen, deine Herrschaft ist zu Ende. Die Menschen werden dich verstoßen, unter wilden Tieren musst du hausen und Gras fressen wie ein Rind. Erst wenn 7 Zeiträume vergangen sind, wirst du erkennen, der höchste Gott ist Herr über alle Königreiche der Welt. Er vertraut die Herrschaft an, wem er will. Diese Ankündigung erfüllte sich sofort. Ich wurde aus der menschlichen Gemeinschaft verstoßen und fraß Gras wie ein Rind. Da musste ich so an Kaugummi kauende Leute denken irgendwie, als ich das las. So, ich fraß Gras wie ein Rind. Okay, stellt euch vor. Ich wurde vom Tau durchnässt. Mein Haar war bald so lang wie Adlerfedern und meine Nägel wie Vogelkrallen, so wie Struwwelpeter. Kennt ihr das? Ja. Wow. Als die lange Zeit schließlich zu Ende ging, schaute ich hilfesuchend zum Himmel. Und da erlangte ich meinen Verstand wieder. Ist das nicht ein spannender Satz? Da schaute ich hilfesuchend zum Himmel und erlangte meinen Verstand wieder. Hätte er nicht nur in den Teich geguckt und auf Babylon, seine Stadt, sondern hätte er seinen Blick mal hochgehoben, wäre vielleicht auch der Narzisst gar nicht ersoffen, sondern hätte den gefunden, der ihn wirklich lieb hat. Ich pries den höchsten Gott. Hey. Ich lobte den, der ewig lebt. Seine Herrschaft hört niemals auf. Jetzt hat er es kapiert. Jetzt hat er sich bekehrt. Halleluja. Sein Reich bleibt für alle Zeiten bestehen. Die Bewohner dieser Erde sind nichts im Vergleich zu ihm. Alle Menschen, ja sogar die Sterne am Himmel, müssen sich seinem Willen beugen. Amen. Amen. Hätte bis hier stärker kommen können, aber nächstes Mal vielleicht. Okay. Niemand darf sich ihm widersetzen und ihn fragen, was tust du da? Und was passiert jetzt? Als ich wieder bei Verstand war, Vers 33, erhielt ich meine königliche Würde, Ehre und Anerkennung zurück. Meine obersten Beamten und die führenden Männer meines Reiches kamen zu mir und setzten mich wieder als König ein. Ich wurde noch berühmter und angesehener als zuvor. Also war nicht mal der Ruhm, das Amt, das Geld, die Macht das Problem, sondern die Selbstverliebtheit war das Problem, der Götzendienst und dass Gott nicht die Ehre zu geben für all das, was er hatte und war. Nun lobe und preise ich Nebukadnezar, den König, der im Himmel regiert. Halleluja. Ihm gebe ich die Ehre. Er ist zuverlässig und gerecht in allem, was er tut. Wer aber stolz und überheblich ist, den stürzt er. Ein weiterer Mann kam in meinen Sinn aus dem Neuen Testament. Da ging die Story nicht gut aus. Wir gucken deswegen nur 4 Verse an. Okay. Apostelgeschichte 12, Vers 20 bis 23. Ein weiterer König. Wir sind vielleicht besonders gefährdet. Apostelgeschichte 12, Vers 20. Lehn dich jetzt nicht zurück und sag, prima, bin ja kein König, kann mir ja nichts passieren. In dieser Zeit plante Herodes Vergeltungsmaßnahmen gegen die Städte Tyrus und Sidon. Um den König umzustimmen und zum Frieden zu bewegen, schickten diese Städte eine Abordnung zu ihm. Dieser Abordnung gelang es, Blastus, den Finanzverwalter des Königs, für sich zu gewinnen. So hofften sie, zu einer Einigung zu gelangen, denn sie waren auf die Lieferung von Lebensmitteln aus dem Herrschaftsbereich des Herodes angewiesen. Also so mit einem Exportverbot hätten die ziemlich alt ausgesehen. Also haben sie ein bisschen geschleimt, sind hingefahren und haben versucht, den König umzustimmen. Nach dem Abschluss der Verhandlungen zog Herodes sein königliches Prachtgewand, also sein Designeranzug, René ist nicht da, okay, an. Entschuldigung, verzeih mir. Also er hat sich seine schickste Robe reingeschmissen und er hat eine öffentliche Ansprache gehalten. Und die Leute waren begeistert. Begeistert jubelte ihm das Volk zu. Stellt euch das vor, so spricht nur Gott und kein Mensch. Wow. Aua. Ha? Aua. So spricht nur Gott und kein Mensch. Im selben Augenblick strafte ein Engel des Herrn den König, weil er sich als Gott verehren ließ. Er wurde von Würmern zerfressen. Und starb unter Qualen, genau. Hua, das war gut, Horst. Das hat jetzt die Predigt. Ich muss mal für die CD nochmal. Ja, er wurde von Würmern zerfressen, der selbstverliebte Herrscher Herodes. Der hat die Kurve nicht gekriegt. Er hat nicht seinen Blick zum Himmel gehoben, den Verstand wieder erlangt und begriffen, wer hier wirklich der Größte ist und wer er tatsächlich ist. Wie können wir Heilung erleben, wenn wir Symptome von Selbstliebe in unserem Herzen entdecken? Ganz einfach. Ist wie bei Nebukadnezar. Durch die Anbetung Gottes werden wir heil von überzogener Selbstsucht und Selbstliebe. Indem wir den Größeren ehren, indem wir Gott in den Mittelpunkt stellen, von uns selber weggucken und ihn bewundern, der alles gemacht hat, werden wir heil von dieser Fehlhaltung. Wir werden heil von überzogener Selbstliebe durch Gebet. Weil Gebet zeigt, ich schaff's nicht. Ich brauch dich, Gott. Ich bin abhängig von dir. Ich bin bedürftig. Wir sind abhängig von ihm. Und durch Sprachengebet, wenn wir auch heil von überzogener Selbstliebe. Denn wer betet dann? Nicht unser Verstand, sondern der Geist. Und ich sage euch ganz ehrlich, wir sind ja unter uns und ihr erzählt es bestimmt nicht weiter. Manchmal komme ich mir heute immer noch so bescheuert vor, wenn ich anfange, im Geist zu beten. Versteht ihr das? Weil es so, ich kann das überhaupt nicht erfassen, was ich da tue. Und als wir letzten Sonntags mit diesen zwei Mädchen hier für die Geistestaufe gebetet haben, kam so der Feind mit diesen Gedanken, kennt ihr das? Es ist so, was machst du eigentlich da? Es ist so verrückt eigentlich, etwas zu sagen, was du selber nicht verstehst. Und dass sich so interessant anhört, es hört sich noch nicht mal beeindruckend an. Der Bernd ist so cool, der macht das immer durchs Mikrofon, wenn dann die Geistestaufe losgeht. Ich denke jedes Mal irgendwann, oh, traue ich mich das dann auch. Unser Verstand wird beschämt, aber unser Geist wird erbaut und Gott wird gepriesen. Und das ist cool. Ich mach's beim Aufruf. Hä? Helft ihr mir? Dann mach ich's beim Aufruf. Heute ist der Tag. Okay, das war die Selbstliebe. Die Geldliebe. Der Jörg hat mir mit seinem Zeugnis eine super Vorlage geliefert. Weil ein geldverliebter Mensch hätte gesagt, klar, finde ich doch einen Arzt, der mir so einen Attest schreibt. Logisch, her mit der Kohle, ist doch super. Im 1. Timotheusbrief finden wir ein paar Special-Verse noch zur Geldliebe. 1. Timotheus 6, die Verse 6 bis 10. Es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viele Schmerzen verursacht. Manche zitieren das falsch, die sagen, Geld ist die Wurzel alles Bösen. Das ist nicht wahr. Es ist das Herz, es ist die Haltung zum Geld, die Wurzel allen Bösen sein kann. Weil es ist toll, wenn wir gleich viel Geld vor dem Bus in Ghana sammeln. Das ist kein böses Geld, das ist eine super starke, gottwohlgefällige Sache. Und es ist auch wunderbar, wenn dein Kleiderschrank voll ist und dein Kühlschrank und es dir gut geht. Gott ist kein Gott, der auch einen Daumen drauf hält und der sagt, na, da sind wir gerade so genug haben. Das ist damit nicht gemeint. Sondern es ist gemeint, wenn das Zentrum deines Lebens es ist, wie mache ich mehr Kohle? Wie schlage ich da noch mehr raus? Wie kann ich das zu meinem finanziellen Vorteil nutzen? Wenn das deine Gedanken beherrscht, dann ist es ein Problem. Richtig? Ja. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, wie viel Geld ich besitze. Ich kann mit 2 Euro im Portemonnaie da rumlaufen und ein Problem mit Geldliebe haben, obwohl ich vielleicht gar nichts drauf habe. Und ich kann Millionär sein und kann keins haben oder umgekehrt. Das spielt keine Rolle, die Menge an Geld, sondern die Gedanken und die Herrschaft in meinem Leben. Das ist die entscheidende Frage. Hat die der Mammon, wie die Bibel diesen Geist der Geldliebe auch nennt, oder hat die Gott? Dieser Geist will, dass wir denken, je mehr Geld ich habe, desto mehr Macht habe ich. Und diese Macht zu besitzen, ist überhaupt das Allerwichtigste. Und das ist wichtiger, als Gottes Willen zu tun. Dieser Geist tritt mit der Herrschaft Jesu in Konkurrenz in unserem Leben. Da ist ein Widerstreit. Jesus selbst sagt in Lukas 12, ab Vers 15, habt Acht und hütet euch vor der Habsucht, denn niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach, das Feld eines reichen Mannes hatte viel Frucht getragen. Und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann? Und er sprach, das will ich tun, ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will alles darin, was mir gewachsen ist, meine Güter aufspeichern und will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre, habe nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mutes. Der hat sich auf sein Sparbuch verlassen, der hat sich auf seinen Jahresumsatz, der gut war, verlassen und seine Sicherheit darauf gebaut. Aber Gott hatte keinen Platz in seinem Herzen. Und dann taucht Gott auf und spricht zu ihm, du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott. Wenn das Zentrum meines Lebens ist, wenn das mir das Gefühl der Sicherheit gibt, ist Geld mein Zentrum, beruhige ich mich damit, versuche ich auf allen Wegen, egal wie, ohne Rücksicht auf Verluste, meine Scheunen zu füllen. Und wieder sind es nicht die Schätze oder die gute Ernte, die er hatte, das Problem, sondern der Platz, den dieses Ding in meinem Herzen, in meinen Gedanken, in meinem Leben einnimmt. Wenn finanzieller Vorteil das ist, was mich vor allem anderen motiviert. Der Teufel hat in der zweiten Versuchung, das habe ich eben erwähnt, mit Macht und Reichtum gelockt als Gegenleistung. Wen hätte Jörg angebetet, wenn er gelogen hätte für Geld? Nicht den größten aller Lügner? Hätte er ihm nicht die Hand gegeben? Wem viel anvertraut ist, der trägt viel Verantwortung. Reich sein ist nicht schlimm, ja, nebenbei bemerkt. Brauchst dich nicht fürchten, wenn es deiner Firma und dir und deiner Familie gut geht. Gott liebt dich. Genieße es und freu dich. Aber wer viel hat, egal ob es Geld ist oder Fähigkeiten oder Gaben sind, wer viel hat, der hat viel Verantwortung. Von dem wird viel erwartet. Und er muss irgendwann Rechenschaft geben für das, was er hat. Ob er es verbuddelt oder ob er es Gott gefällig einsetzt. Unser Umgang mit Geld spricht eine Sprache. Die Bibel sagt, Jesus sagt in Lukas 16 ab Vers 10, nur wer im Kleinen ehrlich ist, wird es auch im Großen sein. Jörg, darf ich dich als Beispiel noch ein paar Mal nehmen? Du hast dein Zeugnis, es tut mir leid, das passt so schön. Danke. Also wenn Gott dem Jörg nicht nur ein Monatsgehalt anvertraut, wie jetzt durch diesen Segen, den er bekommen hat, sondern 100, wird er mit denen genauso treu sein, sag ich jetzt mal, im Vertrauen auf dich und deine Integrität, weil er ist jetzt mit dem Geld treu umgegangen und hat Nein zu etwas gesagt, was nicht integer gewesen wäre. Also wenn ihr bei kleinen Dingen unzuverlässig seid, wird man euch niemals Großes anvertrauen. Geht ihr also schon mit Geld unehrlich um, wer wird euch dann die Reichtümer des Himmels geben wollen? Verwaltet ihr das Geld anderer Leute nachlässig, wie kann euch Gott dann das schenken, was euch gehören soll? Und das Umgekehrte gilt auch, wenn wir unsere Treue beweisen, schon im Umgang mit diesem niedrigen Zeug, mit dem Geld, dann kann Gott uns auch Größeres anvertrauen. Und besonders dem Jörg, einen geistlichen Dienst mit größerem Ausmaß. Amen. Hast dich auch noch so schön in mein Blickfeld gesetzt heute. Mir nett. Okay. Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Entweder wird er für den einen arbeiten und für den anderen nichts tun, oder er wird den einen anerkennen und den anderen ablehnen. Deshalb müsst ihr euch entscheiden, ob ihr Gott oder dem Geld dienen wollt. Beides zugleich geht nicht, sagt Jesus. Unser Umgang mit Geld ist eine Prüfung. Gibt's das noch? Assessment Center? Das sind so Firmen, die Personal auswählen für Auftraggeber, ne? Stimmt das? Korrekt? Ja, Assessment Center. Es ist das Assessment Center Gottes. Dein Prüfungstischchen ist dein Kontoauszug und dein Portemonnaie und dein Umgang mit dem Geld. Das ist spannend. Und der Bernd und ich, wir können das auch. Da kriegst du zu viel an der Kasse raus, die Steuererklärung, das und das. Oh, habe ich das angegeben? Ist das? Gott erinnert dich. Gott hat uns schon an Sachen erinnert. Puh. Und dann Psalm 15 sagt, wer gottesfürchtig ist, der hält's auch, wenn er zu seinem Schaden geschworen hat. Ja, der kneift dann nicht, wenn es ihm einen Nachteil bringt. Und wie wir sehen, Gott lässt Treue nie unbelohnt. Und wir verlassen uns auf Gott. Halleluja. Geld ist ein super Diener, aber ein furchtbarer Herrscher. Das ist der Unterschied. Und in der Bibel finden wir nicht nur Beispiele von Menschen, die sich selbst vergöttert, selbst übertrieben geliebt haben, sondern auch von einigen Menschen, die für Geld Gott verraten haben. Wer fällt euch ein? Der ist mir auch eingefallen, der Judas. Aber der war nicht der Einzige. Judas hat dem Teufel Raum gegeben für ein paar Silberlinge. Es gab einen anderen Mann im Alten Testament. Ja, ja. Okay, ihr seid gut drauf. Ich habe den Achan ausgewählt. Achan, der hat zu Gottes Volk gehört zur Zeit Josuas. Könnt ihr im Buch Josua nachlesen. Und der Achan, das war ein Kerl, der war dabei, als Jericho eingenommen wurde. Kennt ihr die Geschichte? Joshua fit the battle of Jericho, Jericho, Jericho. So, ne? Also die sind da rumgezogen mit Lobpreis am siebten Tag und haben ein Siegesgeschrei gebrüllt. Und wessen Stimme war mit in dem Schrei? Achans Stimme. Der hat mitgebrüllt. Der hat ein Wunder gesehen. Kannst du dir das vorstellen? Diese dicken Mauern von Jericho, die einfach in sich zusammenbrechen, weil diese bekloppten Christen, würde man heute sagen, Lobpreis gemacht haben? Ist das nicht cool? Und widerspricht dich das nicht dem Verstand? Und haben die nicht 6 Tage lang gedacht, oh. Ja, sie hatten den Spott doch sicher. Aber am 7. Tag hat keiner mehr gespottet. Wie heißt es so schön, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Und Gott lacht immer am Schluss. Manchmal lacht er auch vorher über uns und unsere Pläne, haben wir bei Bernds Predigt gesehen. Ne? Halleluja. Seine Stimme war dabei am 7. Tag. Er sah die Mauern fallen, hat erlebt, wie Gott einen Durchbruch geschenkt hat. Aber ich sag euch eins, Wunder halten einen Menschen nicht bei Gott. Das haben wir in der Gemeinde auch schon erlebt. Es gibt Leute, die haben tolle Sachen erlebt. Grandiose Heilungen, fast gestorben. Und juppaidi, sie sind nicht mehr da. Sie sind in die Welt zurückgegangen. Das ist keine Garantie, dass du die fetten Wunder siehst. Wir wollen sie sehen, wir werden sie sehen, Ulrike. Amen. Amen. Aber sie machen uns nicht treu. Sie machen uns vielleicht neugierig auf Gott. Und das ist cool. Und da wollen wir wollen viel Neugier wecken in Limburg und Umgebung. Amen. Durch die Wunder, die Gott tut. Wir wollen Gott für viel vertrauen. Aber es ist immer die Beziehung zu Gott, die uns in der Treue hält. Und vielleicht die Geschwister rechts und links, die uns rechtzeitig auf den Fuß treten, wenn sie merken, dass unser Fuß so ein bisschen abseits vom Weg marschieren will. Deswegen sind Zellen eine ganz geniale Sache, wie der Bernd gesagt hat, mit den Kohlen. Dass wir einander anheizen und das Feuer Gottes in unseren Herzen lebendig halten. Meine Entscheidung, Gott zu vertrauen, meine Entscheidung, mein Leben Gott hinzugeben, das ist es, was dem Heiligen Geist die Möglichkeit gibt, mich treu zu machen und zu halten. Noch ein Mann, er hat so einen ungewöhnlichen Namen, Gehasi. Gehasi, der hat auch eine Menge Wunder gesehen. Gehasi war der Knecht von wem? Elisa, genau, die kann man so leicht verwechseln, die zwei. Elia war der, der vorher war. Er war der Knecht von Elisa. Und der Elisa, der hatte die doppelte Salbung von Elia. Und er hat einige knackige Wunder gewirkt im Auftrag Gottes. Der hat zum Beispiel diesen toten Knaben zum Leben wieder erweckt. Also ich habe heute noch live keine Totenauferweckung gesehen. Aber das ist schon, ja. Das muss doch, boah, stell dir vor. Aber auch das war keine Garantie für Treue und für Schutz vor Sünde. Sondern als Elisa den Naaman, den Militärchef Syriens, geheilt hat von Lepra, wollte er, der war so glücklich, der Mann, er war so dankbar, dass er gesund geworden war, dass er Elisa Geld geboten hat. Er wollte ihm was schenken. Er sagt, boah, oh, du hast mich echt rausgehauen. Ich bin so, könnt ihr euch das vorstellen? Krebs oder sonst was fällt ab und jemand ist gesund. Und wenn das einer ist in dieser Position, der Vermögen hat, okay, warum soll der nicht da was abgeben? Aber Elisa sagt, nein, ich nehme keine Geschenke. Ich nehme nichts von dir. Und er hat ihn weggeschickt. Und dann rumort es so in dem Knecht, in Gehasi. Er denkt, Mann, der hat so viel. War doch nur recht oder billig, Eva. Huh? Ein bisschen was, ein bisschen Gold, ein bisschen Kohle hätte er doch rüberwachsen lassen können. Und leise, heimlich still und leise macht er sich auf den Weg und passt den Naaman ab. Und die eine Sünde, der Geldgier, muss er gleich bedecken mit der nächsten. Er lügt. Er lügt. Er behauptet, sein Herr hätte ihn geschickt und hätte sich anders überlegt und sagt, ach, es wäre doch ganz nett, wenn du uns unbedingt was geben willst, dann sagen wir mal nicht nein. Und ich bin gekommen, um es abzuholen. Ja, er hat sich weglocken lassen und es ist ziemlich übel ausgegangen. 2. Könige 5, Vers 19. Da, da, da. Er rannte dem Syrer hinterher. Vers 21 lese ich mal. Als Naaman merkte, dass ihm jemand nachlief, sprang er vom Wagen, ging Gehasi entgegen und fragte beunruhigt, es ist doch alles in Ordnung? Ja, ja, antwortete Gehasi, mein Herr schickt mich. Ich soll dir ausrichten, wie dreist, wie fett der lügen kann. Ich soll dir ausrichten, dass soeben zwei Prophetenjünger aus dem Gebirge Ephraim zu ihm gekommen sind. Was eine Fantasie! Er lässt dich fragen, ob du mir nicht einen Zentner, oh, ich vergaß, wie viel er verlangt hat, einen Zentner Silber und zwei Festkleider für sie mitgeben könntest. Erfreut sagt der Naaman, ah, bitte nimm doch zwei Zentner. Er füllte die Silberstücke in zwei Säcke, legte zwei Festgewänder dazu und drängte Gehasi, die Geschenke anzunehmen. Zwei seiner Diener mussten mit Gehasi zurückkehren und die Sachen tragen. Völlig unauffällig, ja, völlig unauffällig. Als sie am Fuß des Hügels ankamen, wo Elisa wohnte, schickte Gehasi die beiden syrischen Diener weg, schlich sich ins Haus und versteckte das Silber und die Kleider. Dann ging er zu seinem Herrn. Wo bist du gewesen, Gehasi? Und schon wieder lügt er. Ich war die ganze Zeit hier, mein Herr, antwortete Gehasi. Doch Elisa ließ sich nichts vormachen. Glaub nur nicht, ich hätte nichts gemerkt. Ich war im Geist dabei, als ein Mann vom Wagen stieg und dir entgegenkam. Gehasi, jetzt ist nicht die Zeit, sich Geld und schöne Kleider zu besorgen, Olivenbäume und Weinberge zu kaufen, Rinder, Schafe und Ziegen anzuschaffen, Knechte und Mägde anzustellen. Der Aussatz, unter dem Naaman gelitten hat, wird nun dich befallen. Auch deine Nachkommen werden für immer unter dieser Krankheit zu leiden haben. Als Gehasi das Zimmer verließ, hatte der Aussatz ihn schon befallen. Seine Haut war schneeweiß geworden. Wie teuer hat er das bezahlt? Seine Gier. Und Gott war dabei, als wir heimlich still und leise, weiß ich nicht, ein kleines, ein dickes oder irgendein Ding gedreht haben. Gott ist im Geist dabei, wenn wir in der Versuchung stehen, eine Situation für uns auszunutzen und etwas Unrechtes zu tun. Und er guckt genau, worauf wir unser Lebenshaus aufbauen. Was hilft uns, von Geldliebe frei zu sein, zu werden und zu bleiben, will's euch sagen. Zum einen hilft uns ganz stark das Bewusstsein, wir sind auf dieser Erde einfach nur Verwalter. Wir haben es gelesen, die Bibel sagt, wir haben nichts mitgebracht und wir werden nichts mit rausnehmen. Volksmund hat recht, wenn er sagt, das letzte Hemd hat keine Taschen. Ja. Gott hat uns wunderbar Kraft und Kreativität und Fähigkeiten geschenkt, um Geld zu verdienen. Zu Abraham hat er gesagt, ich habe dir Kraft gegeben, ein Vermögen zu schaffen. Es ist nicht das Problem, wie dein Kontostand aussieht. Wenn es euch gut geht, preis sei Gott, Ehre sei Gott. Gott meint's gut und Gott will, dass es dir super gut geht, dass du Überfluss hast. Das ist der Gott, an den ich glaube, den ich in der Bibel finde. Aber der Gott, er ist auch sehr streng, wenn es um mein Herz geht und woran ich mein Herz hänge. Und das ist der große Unterschied. Und ein zweites, neben dem Bewusstsein, dass wir nur Verwalter sind und nichts mitnehmen können, hilft nämlich das Geben. Regelmäßiges Geben, Treue im Zehnten und im Opfer. Gott mit dem Umgang mit Geld gehorsam zu sein. Weil Gott gehören, ist meine Überzeugung, wenn ich Christ bin, nicht 10% meines Geldes, sondern wie viel? 100. Weil als ich mich bekehrt habe und als ich die Entscheidung der Hingabe an Jesus neu gemacht habe, und das tue ich immer wieder, dann entscheide ich mich auch, dass das, was ich besitze, das, was ich habe, was ich kann, unser Haus, unser Auto, es gehört Jesus. Es gehört nicht uns. Und wenn Jesus sagt, gib dem was oder tu da was hin, dann will ich treu sein, dann will ich die Herausforderung annehmen und will gehorsam sein. Das ist meine Entscheidung. Und so leben wir als Familie. Wir sind nicht frei von Versuchungen und wir kennen die Gedanken auch, die Jörg beschrieben hat, aber Gott lässt uns nicht in Ruhe und wenn wir Gott lieben und mit ihm zusammen sind, der Heilige Geist wird treu an deine Türe klopfen, bis du gehorsam warst. Es sei denn, du hörst nicht mehr auf ihn und unterdrückst sein Reden. Aber das ist ein gefährlicher Platz zu sein. Mein dritter und letzter Punkt heißt der Thron. Ich habe aus dieser Liste, aus dem Timotheusbrief, nur diese zwei ausgewählt, die Selbstliebe und die Geldliebe, weil das nur zwei Beispiele sind für Dinge, die den Thron in unserem Herzen in Besitz nehmen können. Jeder Mensch hat so einen Thron, so einen Platz in seinem Herzen. Da, wo die zentralen Beweggründe drauf sitzen. Das Zentrum unserer Motivation und unserer bewussten oder unbewussten Ziele. Wer oder was beherrscht mein Leben wirklich? Wenn ich so an meine Bedürfnisse denke, nach Annahme, nach Liebe, nach Anerkennung, nach Sicherheit, nach Wohlergehen, Gesundheit, gute Beziehungen, gute Zukunftsaussichten. Wie will ich diese Ziele erreichen? Was beschäftigt mich wirklich? Wo investiere ich meine Zeit und mein Geld hinein? Über was denke ich viel nach? Wem oder was gilt meine Anbetung, meine Aufmerksamkeit, mein Vertrauen wirklich? Wer ist mein Vorbild? Donald Trump, ist er noch reich? Weiß nicht. Oder, weiß ich nicht, sucht euch jemanden aus. Oder Filmstar Y, Hi. 1,80, 50 Kilo, 3 Millionen, ist das das, was glücklich macht? Ich denke nicht. Geliebt werden ist das, was glücklich macht. Von Gott und Menschen, die es ehrlich meinen. Ja. Also, was ist auf meinem Thron? Was spiegelt sich in meinem kleinen Teich, meinem kleinen Tümpel, wenn ich da reingucke? Ich, die Kohle, die Sicherheit, andere Leute, bestimmte, weiß ich nicht, Hobbys, Anerkennung anderer Leute, Bewunderung, meine Fans. Macht mich glücklich, wenn nachher alle kommen und sagen, boah, das war eine tolle Predigt, Iris. Das ist nett, müsst ihr nicht, aber ich bin glücklich, ob das einer sagt oder keiner oder 50. Weil Gott hat mich lieb und ich bin ein ganz glücklicher Mensch. Und ich lerne, in diesem Glück zu leben. Ob Menschen lieben oder hassen, was ich tue. Und das ist so cool, wenn man mal erlebt hat, wenn Leute hassen, was man tut. Es ist so heilsam. Es ist so ätzend, wenn man drinsteht, aber es ist so heilsam. Danke Gott. Und ich will, ich bin so entschieden, kein Tümpelhocker zu sein und aufs Wasser zu gucken, sondern ich will, wie der Nebukadnezar nach seiner Rindergrasfressphase zum Himmel schauen, zu Gott, zu dem, der größer ist, der die Antwort hat und ist auf alles. Weil ich will nicht absaufen. Ich will nicht absaufen in diesem Leben. Und ich sag dir, wenn du da sitzt und du bist jung und selbstverliebt oder mittelalt und selbstverliebt, wisst ihr, wenn dir Narzissmus am meisten trifft, habe ich auch gelesen im Internet, steht ja alles da drin. Männer? Mehr als Frauen. Nicht zurücklehnen, liebe Frauen. Männer im mittleren Alter? Okay, mehr sage ich nicht. Nein, wir sind hier, um uns selbst zu überprüfen. Liebe Frauen im jugendlichen und mittleren und alten Alter. Amen? Okay, das hätte jetzt ein bisschen heftiger kommen können. Wir arbeiten dran. Ich will keine nassen Füße bekommen und nicht ins kalte Wasser reinplumpsen, sondern ich will ankommen bei Gott. Bernd, hilfst du mir mal? Tu mal das nette Notebook weg. Du musst dich jetzt hinter mich stellen. Einfach hier so, das reicht. Mehr musst du da nicht. Oder vielleicht noch was, sonst spontan. Wir haben das nicht geprobt zu Hause. Also der Narzisst, der da vor seinem Teich hockt und sich bewundert oder sein Geld und der dieses Spiegelbild sieht, der merkt auf einmal, stell dich mal dahin, ich sehe dein Spiegelbild nicht. Oh, da spiegelt sich ja noch einer. Oh! Da ist ja Gott. Danke, Bernd. Der steht die ganze Zeit daneben und wartet. Gott ist ja ein Gentleman. Der haut dir keins über die Mütze und sagt, hallo, ich bin hier. Sondern er wartet. Und eigentlich müssen wir, selbst wenn wir in der dicksten Narzissmusphase stecken, nur den Kopf leicht zur Seite wenden, sein Spiegelbild entdecken, und dann zu ihm zuwenden und schon ist er da. Weil wie ist denn Gott? Gott ist nicht bösartig und willkürlich. Er ist Richter und wir werden uns vor ihm verantworten. Das stimmt. Und er ist auch mächtig sauer über Sünde. Das stimmt wohl auch. Aber jetzt im Moment ist die Zeit der Gnade. Und Jesus sagt über Jerusalem in Matthäus 23, 37 etwas so stark ist, wie ich finde. Jerusalem, o Jerusalem, du tötest die Propheten und erschlägst die Boten, die Gott zu dir schickt. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, so wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel nimmt. Aber ihr habt es nicht gewollt. Hast du dir Gott schon mal als Glucke vorgestellt? Ich meine, ist ja doch das Bild, ne? So, der Glucke, die die Küken versammelt. Eine Hühnermama, die ihre Babys unter ihre Fittiche nehmen will. Und wir menschlichen Mamas sind manchmal gar nicht viel anders, ne? So. Wenn dann mal einer woanders übernachtet, denke ich, oh, ist doch schöner, wenn jeder in seinem Bett liegt, irgendwie so zu Hause. Es ist so gluckenmäßig. Und Gott ist viel mehr noch als das. Er ist viel mehr noch als jeder beste Elternteil, den wir kennenlernen können. Er will uns unter seinen Schwingen beschützen, aber wir müssen freiwillig kommen. Das sind keine Fittiche, die dich treiben, sondern sie laden dich ein. Und ob du kommst, ist deine Entscheidung. Ein paar Verse aus Psalm 90. Dort sagt die Bibel über Gott, bevor die Berge geboren wurden, noch bevor Erde und Weltall unter Wehen entstanden, warst du, o Gott. Du bist ohne Anfang und Ende. Du lässt den Menschen wieder zu Staub werden. Kehr zurück, sprichst du zu ihm. 1000 Jahre sind für dich wie ein einziger Tag, wie ein Tag, der im Flug vergangen ist, wie eine Stunde Schlaf. Unsere Schuld liegt offen vor dir. Auch unsere geheimsten Verfehlungen bringst du ans Licht. Unser Leben dauert 70, vielleicht sogar 80 Jahre. Doch worauf wir stolz sind, ist nur Mühe, viel Lärm um nichts. Wie schnell eilen die Jahre vorüber, wie rasch fliegen sie davon. Doch wer kann begreifen, wie gewaltig dein Zorn ist, wer fürchtet sich schon davor? Mach uns bewusst, wie kurz unser Leben ist, damit wir endlich zur Besinnung kommen. Von den Sternen haben wir vorhin gelesen. Und ich musste an Sterne denken. Früher haben die Leute ja geglaubt, die Sonne dreht sich um die Erde. Dann war es ja klar, dass wir der Mittelpunkt sind. Ne? Später fand man dann heraus, dass es ein bisschen anders ist. Und ich habe jetzt, also Internet ist ja cool, es kann ja schon ein Segen sein, wenn man sich da nicht drin verfängt, irgendwie in dem Segen. Wissenschaftler glauben, habe ich im Internet gelesen, dass vor langer Zeit eine Anomalie in der Erdumlaufbahn Auslöser für eine Eiszeit war. Ich werde heute nicht sagen, ob ich das glaube oder nicht, aber ich fand den Gedanken spannend. Also der Neigungswinkel unserer Erde, haben wir in der Schule alle mal gehabt, ne, so diese Gradzahl und die Umlaufbahn und so, das hat einen riesen Einfluss und ein halbes Grad oder 2 Grad, weiß ich nicht, Abweichung wäre eine Katastrophe fürs Klima, vielleicht würden wir alle sterben. Eine kleine Abweichung. Und ich glaube, dass viele Menschen eine persönliche Eiszeit erleben, weil sie sich nicht um Gott drehen, im richtigen Winkel und im richtigen Verhältnis. Weil sie die Umlaufbahn, für die sie gemacht sind, nie beschritten haben oder verlassen haben und es deswegen ihnen so beschissen geht. Oder sie so selbstgerecht und ignorant sind, dass sie es noch nicht mal merken, dass es ihnen eigentlich schlecht geht. Weil wir uns nicht um den drehen, für dessen Umlaufbahn wir geschaffen sind. Der dreht sich nicht um uns, der ist wie die Sonne. Er ist unveränderlich, er ist Licht, er ist kraftvoll, er gibt Leben. Und wir haben uns um ihn zu drehen. Dann wirst du Dinge erleben, die unfassbar und wunderbar sind. Paulus schreibt dann die Kolosser im 3. Kapitel, wenn ihr nun mit Christus zu einem neuen Leben auferstanden seid, dann richtet euer ganzes Leben nach ihm aus. Seht dahin, wo Christus ist, auf dem Ehrenplatz an Gottes Seite. Richtet eure Gedanken auf Gottes kommendes Reich und nicht auf das, was die Welt zu bieten hat. Das ist eine perfekte Zusammenfassung dessen, was ich heute sagen will. Richte deine Gedanken auf Gott und nicht auf das, was diese Welt zu bieten hat. Denn für diese Welt seid ihr gestorben. Aber Gott hat euch mit Christus bereits ewiges Leben geschenkt, auch wenn das jetzt noch verborgen ist. Doch wenn Christus unser Leben erscheinen wird, dann wird die Herrlichkeit sichtbar werden, dass ihr mit ihm lebt. Also trennt euch ganz entschieden von allen selbstsüchtigen Wünschen, wie sie für diese Welt kennzeichnend sind. Trennt euch von Sittenlosigkeit und Unmoral, von Leidenschaften und Lastern, aber auch von der Habgier, die den Besitz für das Wichtigste im Leben hält und ihn zu ihrem Gott macht. Wer diese Dinge in seinem Leben duldet, wird Gottes gerechten Zorn zu spüren bekommen. Und Vers 16. Lasst das Wort Christi seinen ganzen Reichtum bei euch entfalten. Achtet darauf, dass es bei euch richtig verstanden wird. Ermutigt und ermahnt euch gegenseitig und dankt Gott von ganzem Herzen mit Psalmen, Lobgesängen und Liedern, die euch der Heilige Geist schenkt. Watchman Nee schrieb in einem Buch, das ich las, niemand bringt mehr Attraktivität zum Ausdruck als jemand, der durch einen Prozess göttlichen Zerbruchs gegangen ist. Wenn die Schale der Selbstliebe, die Schale von Geldliebe, wenn die Schale des verstandesmäßigen Lebens, die Schale eigener Stärke, wenn die Schale des Stolzes zerbrochen ist, dann kommen wir mit Gott in Berührung. Dann sind wir auf der richtigen Umlaufbahn um ihn. Und dann erst hört deine Eiszeit auf. Und dann erst wirst du Gott so erleben, wie du dir es immer gewünscht hast, wenn du ihn anbetest und wenn er auf diesem Thron sitzt und wenn du dich Tag für Tag und bei jeder Herausforderung neu entscheidest, das zu festigen und dazu Ja zu sagen, dass Jesus dein Herr ist und nicht du, nicht Geld, nicht was die Leute denken, nicht was alle tun, nicht Sex, nicht irgendwas, sondern Jesus Christus gehört auf diesen Thron. Heike, I need your help. Ja, lass uns doch aus Respekt vor Gott gemeinsam stehen und ein kurzes Gebet miteinander beten. Es ist klar, nur wer möchte, betet mit. Nur wer es ernsthaft Gott so sagen will, wie ich es formuliere, kann mir nachbeten. Und ich lade euch dazu einfach ein, euch drauf einzulassen. Okay. Herr Jesus, ich habe erkannt, dass ich mich verändern muss. Bitte vergib mir meine Schuld, die ich auf mich geladen habe. Mein Leben soll ganz dir gehören. Ich will meine Umlaufbahn ganz um dich drehen. Sei du Zentrum meines Lebens von nun an. Amen. Amen. Und ich möchte es neu.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben Sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden Sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird. und sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.